Heute im New Lawyers Podcast Michael Roth, Rechtsanwalt bei KPMG Law.
Ich habe vor 2 Jahren mal einen Vortrag mit einer ketzerischen These angefangen und habe gesagt, wir werden alle arbeitslos. Das fanden die Leute im Raum nicht so witzig, war auch bewusst so gewählt. Heute würde ich es anders sehen. Es gibt viele Bedenkenträger, die sagen, wenn das jetzt die KI macht, was mache ich dann noch? Und da wird es Gewinner und Verlierer geben. Bei jeder Technologie ist das so.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Michael Roth ist Rechtsanwalt, Legal Tech Experte und seit 2022 bei KPMG Law tätig. Er ist sowohl im Recht als auch in der IT zu Hause und absolviert dafür sogar ein Zweitstudium der Wirtschaftsinformatik. Heute sprechen wir darüber, wie KPMG Law KI nicht nur nach außen berät, sondern auch von innen heraus lebt. Schön, dass du da bist, Michael Roth.
Ja, vielen lieben Dank, Alicia. Schön, dass ich da sein darf.
Du bist meine Comeback-Folge. Wusstest du das?
Das ist schön, dass ich die Comeback-Folge bin. Das ehrt mich. Ich war ja auch irgendwie der Einstand. Oder der zumindest beteiligt bei deinem neuen Job. Da darf ich auch an deinem ersten Arbeitstag dabei sein. Das finde ich schön.
Ja, das stimmt. Das ist eine kleine Besonderheit gewesen. Wir haben tatsächlich meinen allerersten Arbeitstag für den Legal Tech Verband zusammen verbracht und sind da auch schon in ein Thema tiefer eingestiegen, um das es auch heute gehen soll. Auch um KI, Legal Tech, was macht das so mit der Rechtspraxis? Deswegen freue ich mich, dass wir dazu auch heute etwas mehr sprechen können. Aber Comeback-Folge, ja. Eine Sache ist aber gleich, wie immer, und das ist die Icebreaker-Frage. Meine Icebreaker-Frage an dich. Was war das Letzte, das du zum ersten Mal ausprobiert hast?
Wow. Das Letzte, was ich zum ersten Mal ausprobiert habe.
Dein letztes First von irgendetwas.
Mein letztes First war tatsächlich, dass ich mir einen eigenen Account eingerichtet habe, auf dem ich jetzt einen Server laufen habe und dort ein erstes Tool selber ausprobiere. Das habe ich vor 2,5 Wochen angefangen, da kam irgendwann so die Idee, ach, du machst so viel mit Legal Tech, du kannst eigentlich gar nicht coden, aber KI kann schon coden, nimm dir doch jetzt mal so einen Assistenten, hab eine kleine Idee und setz dir das mal auf. Also habe ich da jetzt Vibe-Coding-mäßig mich einfach durchführen lassen und jetzt sitze ich da vor wenigen Code-Zeilen und frage mich, was soll das eigentlich alles sein? Also wirklich, als würde ich eine neue Sprache wirklich lernen. Und da ich aber auch irgendwie Rechtsanwalt bin, gehe ich dann halt wirklich jede Codezeile für Codezeile durch. Also Vibe-Coding funktioniert bei mir dann doch irgendwie so ein bisschen anders. Nicht, dass ich einfach reinschmeiße und sage, okay, passt schon. Ich recherchiere wahnsinnig viel für so 7 Zeilen Code, um zu verstehen, was er da macht. Aber das war das Erste, was ich, oder das Neueste, was ich jetzt zum ersten Mal gemacht habe. Also wirklich selber Code schreiben in einem eigenen Server.
Du bist ja richtig jetzt schon ins Thema eingestiegen, ja? Da wollte ich hier so eine lockere Icebreaker-Frage an den Anfang stellen und jetzt sind wir schon mittendrin. Aber gut, I take it.
Und wir fangen mal etwas klassischer bei deinem Werdegang an, beziehungsweise so klassisch ist der ja nicht, denn du hast neben Jura auch noch Wirtschaftsinformatik studiert. Eine spannende Kombination. Wie kam es denn dazu? Oder war das eigentlich der Plan? Oder war das aus deiner Sicht sogar eine Notwendigkeit, um die Themen machen zu können, die du heute machst?
Das ist irgendwann gewachsen. Das war überhaupt nicht so der Plan, dass ich das tue. Ich wusste, ich wollte irgendwann mal noch ein Zweitstudium machen. Ursprünglich war das einfach nur BWL. Aber als ich irgendwann so in diese Tech-Themen reingekommen bin, früher als klassischer Inhouse-Anwalt kam ich da in das Thema rein, habe ich gemerkt, okay, da sind so ein paar Dinge, die fehlen mir einfach. und da so ein bisschen Background-Wissen im betriebswirtschaftlichen Bereich, aber eben auch im technischen Bereich. Und dann habe ich mich viel mit anderen Lernmöglichkeiten rumgeschlagen, was es so gibt, frei verfügbare Videos, Kurse etc. Und irgendwann kam der Punkt so, ja, alles nett, cool. Aber ich möchte jetzt auch nochmal so machen, dass es auf dem Papier auch steht, dass ich das wirklich irgendwie sauber gemacht habe. Und deshalb kam dann die Entscheidung, dass ich da jetzt auch nochmal Wirtschaftsinformatik eben on top mache.
Würdest du das auch anderen empfehlen?
Jein. Wenn jemand Bock hat, neue Sachen zu lernen, ja. Wirtschaftsinformatik bringt ganz viele Facetten mit, über die wir noch nie nachgedacht haben. Auch so Daten in einem Unternehmen fließen, wie Managemententscheidungen getroffen werden, wie das zusammenhängt. Das sind Dinge, die, glaube ich, vielen Juristen, vor allem wenn sie im wirtschaftlichen Bereich arbeiten, einen extremen Mehrwert bieten können, wenn sie das einfach so von der Pike auf gelernt haben, wie das funktioniert. Und dieses Nein in dem Jein, deshalb, wenn man da keinen Bock drauf hat, wenn man sich nicht diszipliniert und sagt, okay, ich mache das jetzt, das ist nämlich ein Schmerz, sich abends hinzusetzen und nochmal zu lernen, dann lass die Finger davon, weil dann ist es nur frustrierend. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
Du bist ja jetzt seit 2022, also ich sag mal seit knapp 4 Jahren bei KPMG Law tätig. Was hast du denn da für eine Rolle? Was machst du da so tagtäglich?
Ich beschäftige mich tagtäglich mit KI und Technologie. Ich leite zusammen mit einem Kollegen das Tech-Team, da sind wir 13 Leute aktuell. Und da bin ich vorwiegend zuständig für die Themen rund um KI. Also KI bei Mandanten anbringen, KI bei Mandanten ausrollen, Mandanten zu helfen, KI zu nutzen, in dem Sinne auch Technologie onzuboarden und das Ganze. Und das mache ich spiegelbildlich auch intern. Das heißt, auch bei uns intern die Auswahl von Technologielösungen, auch die Entwicklung von Technologielösungen und das Enablement unserer Leute und die Entwicklung neuer Use Cases für den Rechtsmarkt. Das ist etwas, wo ich häufig mit beteiligt bin und das in meinem Team dann eben mit abläuft.
Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist bei euch nicht nur ein Beratungsthema nach außen, sondern es ist eben auch nach innen ein großes Thema natürlich. Wie transformiert man mit KI so eine Organisation? Wie kann man sich weiterentwickeln? Kannst du vielleicht einmal ein paar wenigen Sätzen sagen, wie so eure interne KI-Strategie aussieht? Wie würdest du die beschreiben?
Also wir haben verschiedene Layer an der Stelle. Also wir haben früh angefangen, erstens mit der ersten Runde der Schulungen. Das heißt, wir haben ein Schulungskonzept, das jetzt im dritten Jahr ist. Also das ist nicht so, dass wir einmal gesagt haben, jetzt ist eine Schulung da und das war's, sondern Schulungen dauerhaft in den Alltag zu integrieren. Wir haben das Thema Daten, bei dem wir auch vor 2 Jahren schon angefangen, eine Wissensbasis aufzubauen, die dann zu integrieren. Und daneben haben wir noch das Thema Technologie. Was nutzen wir? Wir haben eine eigene Plattform, die wir auf globaler Ebene bauen für alle Law- und Tax-Einheiten, das eben die Möglichkeit hat, verschiedene Technologien anzubinden, klassische Chatbot-Funktionen mit Workflows. Und da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, neue Sprachmodelle reinzukriegen. Da kommt jetzt Claude zum Beispiel auch rein. Da haben wir uns also sehr stark auch fokussiert zu sagen, die Technologie ist eine Sache, aber wichtig ist sozusagen, Daten und Mensch mitzunehmen. Und was dann drunter ist und ausgetauscht werden könnte an Technologie, das entscheiden wir iterativ tatsächlich.
Ja, super spannend. Das ist ja auch ein großer Knackpunkt immer, dass man sehr häufig die Technologie selber überbewertet und den ganzen Unterbau und die ganzen Hausaufgaben und die ganze Struktur, die da eigentlich mit transformiert werden muss, immer etwas chronisch unterschätzt quasi.
Ja, absolut. Also ich höre das leider sehr häufig, so die Frage, was soll ich denn jetzt machen? Claude ist da, soll ich Copilot nutzen, Legora, Libra, wie sie alle heißen. Aber die wirklich wesentliche Frage ist, was wollt ihr denn damit machen und wie wollt ihr das machen? Das wird völlig ausgeblendet. Und da sind wir relativ früh in eine andere Richtung gegangen, zu sehen, ja, egal welche Technologie wir haben, es ist völliger Quatsch, wenn sie da ist, aber sie niemand nutzt. Und es ist auch Quatsch, wenn sie da ist, aber wir nicht die richtigen Daten dafür haben. Und so haben wir uns dann ja fortentwickelt. Wir gucken uns laufend Technologien an, also alles, was es irgendwie am Markt gibt, versuchen wir in die Finger zu kriegen und live zu testen. Sind da auch aber eher restriktiv, um ehrlich zu sein. Also da etwas zu wechseln, dann muss es schon Mehrwert bieten. Aber diese Frage, die viele haben, mit was soll ich anfangen, sollte eigentlich nicht die Technologie sein, sondern erstmal anfassen und erstmal anfangen und nicht versuchen, die perfekte Lösung einzukaufen, die man dann die nächsten 100 Jahre hat, denn die gibt es nicht.
das ist ja eine sehr strategische Sicht, die du natürlich auch darauf hast und etwas organisatorischer und ja struktureller. Welchen Stellenwert spielt denn KI und die Technologien oder auch die Anwendungen, die ihr habt, ganz konkret im Alltag von jedem Einzelnen? Also welchen Stellenwert hat das für einzelne Personen im Arbeitsalltag?
Das ist sehr divers, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt manche, die würden sagen, sie möchten nicht mehr ohne ein Chatbot arbeiten. Also ohne KI arbeiten, ohne die Funktionalitäten. Ich gehöre dazu. Mhm. Ich nutze es jeden Tag, ich nutze es sehr regelmäßig. Und da haben wir auch einige Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch sagen, sie wollen das nicht mehr loswerden. Sie brauchen das, sie nutzen das tagtäglich in ihrer Arbeit, in der Effizienzsteigerung, aber auch in der Qualitätssteigerung. Also die meisten sind dabei, es wirklich sehr intensiv zu nutzen und einzubinden. Aber natürlich gibt es immer noch Leute, die sich dann, ohne es laut zu sagen, fragen, was mache ich jetzt damit?
Hm. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also großer Divide zwischen den Leuten, selbst innerhalb der Gruppe, die vielleicht schon innovativer unterwegs ist. Ich gehöre auf jeden Fall auch zu den Leuten, die überhaupt nicht mehr ohne ein Tool arbeiten könnten. Ich habe auch das Gefühl, ich brauche das mittlerweile, um meine eigenen Gedanken zu strukturieren. Ja, also einfach so, um diesen Spiegel zu haben. 100% geht überhaupt nicht mehr ohne. Aber man muss natürlich auch gucken, wie bekommt man die Leute dahin, die vielleicht nicht schon intrinsisch dahingehend motiviert sind oder das halt einfach für sich schon erkannt haben, dass es wirklich einen Mehrwert hat. Wie schafft ihr das jetzt konkret, wenn ihr KI einführt und wenn ihr die skalieren wollt, ja, also um aus 40 100% zu machen? Wie geht ihr es konkret an?
Also wir gehen immer so vor, dass wir die Leute nicht frontal schulen. Da sind wir lange von weg, sondern die Leute müssen das Tool anfassen und nicht nur so ein bisschen rumspielen, sondern wir haben konkrete Use Cases für den Alltag mitgebracht, die die Leute dann erstmal sehen und dann nachbauen. Dieses Anfassen und erstmal replizieren, was andere schon mal gemacht haben, das hat einen ganz großen Lerneffekt. Das ist für manche dann immer so ein bisschen, jetzt muss ich das machen, es gibt's doch schon, gib mir doch einfach bitte deinen KI-Agenten, dann habe ich das Problem doch gelöst. Mhm. Aber da lernen sie dann relativ schnell, ah Moment, ich würde es ganz anders machen oder ich habe noch eine Schleife daran oder das brauche ich noch für meinen Alltag. Und so kriegen sie einfach die Möglichkeit, damit etwas zu tun. Und das schafft natürlich eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen und senkt natürlich die Hürde, es anzufassen. Das ist so der eine Weg. Der andere ist dann darüber hinaus, diese kindliche Freude versuchen herauszukitzeln. Das ist manchmal schwierig, aber wenn man das manchmal ganz entspannt in einen Wettkampf reingibt und eine Wettkampfsituation draus macht, die nicht böse ist, sondern einfach humorvoll und einfach kollegial ist, dann haben die Leute da Bock drauf. Mhm. Dieses, ah Moment, der ist eigentlich auch nicht gut, der kann auch nicht richtig prompten und weiß auch nicht, was er macht, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen besser. Und da haben die Leute auch Spaß dran, so einen Prompterton zu machen. Ich hatte letzte Woche auch wieder einen. Da habe ich gesagt, okay, ihr habt 15 Minuten Zeit, ihr müsst jetzt einen KI-Agenten bauen. Dann haben die mich angeguckt mit großen Augen und haben gesagt, was sollen wir jetzt tun? Und ich so, ja, hier ist die Aufgabe, 15 Minuten, wenn ihr was braucht, fragt ihr mich, ansonsten bin ich jetzt hier still. Und dann kamen die zurück und hatten richtig gute Ergebnisse. Und man hat ihnen angesehen, wie stolz sie auf sich waren, weil sie etwas gelernt hatten. Mhm. Und diesen Effekt immer und immer wieder und diese kindliche Freude daran zu bringen, das ist ganz krass. Und wir versuchen das jetzt noch über einen dritten Layer, das ist ein Rotationsprogramm, in die Mannschaft zu kriegen. Das heißt, es kommen Leute aus den Business Units Vollzeit zu mir ins Tech Team und die bauen dann KI-Agenten. Und da ist natürlich die ultimative Verknüpfung, denn sie kriegen erstens Zeit. Das ist wahnsinnig wichtig, Zeit zu haben, das zu tun. Sie haben aber auch die Aufgabe, es zu tun. Und sie haben das Know-how. Also sie haben das fachliche Know-how aus der juristischen Praxis, was sie brauchen und wie sie das tun, wie sie eine Prüfung im Beihilferecht, wie sie eine Prüfung im Strafrecht vornehmen würden. Und ich bin dann nur noch der Sparringspartner. Wenn es dann darum geht, wie machen sie es, wie Einzelheiten sind etc., dann kann ich ihnen die letzten Kniffe geben, aber sie dürfen selber ausprobieren. Und wir haben das in 3-Monats-Pakete gepackt, dass sie also für 3 Monate komplett zu uns kommen, jeweils meistens ein Associate oder Senior Associate plus ein Partner. Der Partner ist dann derjenige, der das reviewt, der also die Ergebnisse reviewt, damit diese KI-Agenten dann auch in der gesamten Kanzlei oder mit Mandanten geteilt werden können. Und letzte Woche haben sie mich gefragt, können wir das nicht verlängern? Mhm. Ob sie nicht noch einen Monat länger bei uns bleiben dürfen im Rotationsprogramm, weil sie sagen, jetzt habe ich noch so viel gelernt, jetzt habe ich so viele weitere Ideen für KI-Agenten. Also wenn man die Leute da rankriegt, es zu tun und wirklich sich damit zu befassen, dann fällt es jedem wie Schuppen von den Augen und man hat so viele Ideen für den Alltag. Und das ist so die Idee, sie da ranzukriegen.
Ja, finde ich total schlüssig. Und ich wollte natürlich mit dir ohnehin noch über dieses Rotationsprogramm sprechen, denn das ist ja eins eurer Formate. Kannst du noch mal auf den Punkt bringen, was erhofft ihr euch als KPMG konkret davon, die Leute in so ein Programm zu holen?
Wir erhoffen uns, dass wir Multiplikatoren ausbilden für das KI-Enablement, damit nicht aus dem Tech-Team sozusagen etwas Fremdes in die Business-Unit reingeht und dort irgendetwas lehrt, sondern dass dort zentral Leute sind, die im Alltag erkennen, da ist ein Thema, das kann ich doch mit KI machen. Oder da ist ein Thema, das kann ich mit Technologie machen. Also es geht über KI-Enablement hinaus, auch generell die Frage, was sind Workflows, was haben wir für Tools, wie kann ich sie einsetzen? Das soll alles in die Köpfe rein. Denn nur dann erwarten wir, dass die Leute auch im Alltag wirklich auf den Punkt wissen, das kann ich jetzt machen. Und wenn sie an eine technische Grenze stoßen, wissen sie auch, da sind die Leute im Tech-Team, die habe ich alle kennengelernt, mit denen habe ich allen schon mal einen Kaffee getrunken. Da frage ich den, für das frage ich den, um dann auch schneller zu verstehen, wenn RFP reingekommen ist, ah, okay, das ist technisch etwas über meiner Liege, aber vielleicht haben wir doch eine Lösung dafür. Da frage ich jetzt mal Kollegin XY. Mhm. Und das ist so die Vorstellung, dass wir Multiplikatoren haben, zum einen. Und zum anderen, dass wir auch diese KI-Agenten jetzt einfach fachlich extrem sauber aufsetzen. Weil so ist das immer, wenn ich sie aufsetze, ich bin Rechtsanwalt, ich habe einige Jahre im Wirtschaftsrecht und Bankrecht gearbeitet, die kann ich selber machen, das ist völlig okay. Aber wir haben zum Beispiel im Vergabe- oder Beihilferecht-Themen, da kann ich eine 80%-Lösung liefern, mehr nicht.
Ja.
Und wenn ich dann was haben möchte, mehr Wissen brauche, dann ist das so, dass ich danach frage und dann müssen sie im Tagesgeschäft die Zeit finden, den Elan finden, mir die Unterlagen zur Verfügung zu stellen etc. Und das ist wirklich ein massiver Pain. Und da haben wir gesagt, nee, wir drehen das um. Die Leute haben das Know-how in ihren Köpfen. Jetzt müssen wir sie ausbilden, dass sie selber können.
Und andersrum, was haben die dann eigentlich davon?
Also die dürfen da rein. Das ist auch nicht so, dass sie sich wirklich formal bewerben, sondern sie werden nominiert für dieses Programm. Das sind also wirklich gute Leute, fachlich exzellente Leute, die da reinkommen, bei denen wir auch eine Entwicklung sehen, ein Stück weit. Und die haben alle wahnsinnig viel Spaß daran. Also die haben richtig Bock, dass sie sich damit befassen dürfen während der Arbeitszeit. Also so banal das klingt, das allein hat schon gereicht, dass sie gesagt haben, finde ich mega. Und die lernen natürlich wahnsinnig viel und dürfen sich austauschen auf einer anderen Ebene. Da haben die Bock drauf.
Es klingt natürlich auch ehrlicherweise mega cool. Also wie kann ich mir denn so einen Tag oder die 3 Monate konkret vorstellen in dem Programm?
Also wir sind gestartet mit einem ersten Workshop. Das heißt, ich habe dann nochmal alle Tools vorgestellt, die wir so hatten. Ich habe vorgestellt, welche Use Cases wir letztes Jahr aufgenommen haben. Wir haben über 280 Use Cases letztes Jahr aufgenommen im Bereich Technologie und KI. Davon waren wahrscheinlich 95% KI-Use Cases. Das habe ich den allen zur Verfügung gestellt und dann sind wir hingegangen zu sagen, okay, jede Business Unit schaut sich das an. Fangt an, nehmt euch die Zeit und guckt, was sind da für Themen drin? Was wollt ihr machen? Was ist relevant? Was schmeißt ihr raus? Also sie haben dann auch die Befugnis bekommen zu sagen, das ist ein blöder Use Case. Den mache ich nicht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie gemerkt haben, sie entfalten eine Wirkung. Und dann ist es so, dass wir alle 3 Tage sprechen wir generell, wie ist der Stand? Also wir haben ein engmaschiges Unterstützungssystem, wo sie in einem halbstündigen Call sagen, ich habe da ein Thema, was machst du da? Ich habe da ein Thema, was mache ich in dem Bereich? Wo wir uns austauschen, wo auch dann die KI-Agenten geteilt werden, werden vorgestellt. Parallel dazu machen wir noch weitere Schulungen. Zum Beispiel letzte Woche hatten wir das Thema, wie nutze ich HTML-Code, um Dinge zu visualisieren. Da kamen sie auch immer wieder an Grenzen und gesagt haben, ja, das Ausgabeformat passt mir nicht, ich möchte es fett gedruckt haben, es macht aber nicht so richtig und sonst was. Und dann diese Kleinigkeiten wird dann auch irgendwie iterativ gelernt und daneben dann auch sowas wie Promptatons, also wo ich sage, okay, jetzt tretet mal gegeneinander an. Letzte Woche hatten wir das Thema Vertragsprüfung. Jeder musste sich einen Vertragstyp aussuchen und sollte dann dafür einen Standard-KI-Agenten bauen. Und da ist dann jetzt gestern ein Standard entstanden, wie der immer aufgebaut sein soll. Mhm. Also wie ist die Prüfungsreihenfolge, wie ist die Prüfungslogik, wie ist das Layout? Das haben wir jetzt als Standard festgelegt. Und das ist schön, dass das eben nicht aus dem Tech-Team herauskommt, sondern dass das von den Anwendern kommt, die sagen, ich möchte dieses Format, das erwarte ich und mit dem kann ich umgehen.
Es klingt mega spannend. Wie viele Leute sind da drin?
Aktuell haben wir 9 Fellows, heißen sie. Also das sind die Associates und Senior Associates, die da dabei sind. Und zusätzlich haben wir dann noch 5 Partner plus mich und unseren CTO Philipp Glock, der das auch mit ins Leben gerufen hat. Und wir sind also ja runde 15 Leute aktuell. Und das wird dann eben nach 3 Monaten wechseln. Zumindest die Fellows, die Partner werden wahrscheinlich dann auch irgendwann wechseln. Aber ein Stück weit werden sie natürlich auch dabei bleiben.
Was würdest du sagen, wie verändert sich durch so ein Programm die Denkweise der Beteiligten, also auch auf beiden Seiten?
Es ist ein viel stärkeres Aufeinanderzugehen an der Stelle, zu sagen, ich habe keine Berührungsängste mehr in die eine oder andere Richtung, zu sagen, hilf mir mal. Also die Frage zu stellen, hilf mir mal, ich komme nicht weiter, das macht einen Unterschied, weil die Leute halt tagtäglich mit einem zusammenhängen, tagtäglich mit einem sprechen, man sich persönlich trifft, das verändert sich in der Zusammenarbeit, dass also das Tech-Team sozusagen nicht mehr ein Anhängsel irgendwo als Stabsstelle, sondern integriert, weil sie wirklich an allen Punkten mit dabei sind. Wir haben auch so ein Key-Accounter-System mittlerweile, wo jemand aus dem Tech-Team als zentrale Person für eine Business-Unit fungiert. Das heißt, da haben wir dieses Problem, ich weiß nicht, wen ich fragen soll, ist erstmal geklärt, weil da ist immer ein Name, den kann man immer ansprechen und durch die Integration löst sich das auf. Und so kommen wir auch viel stärker dann in die einzelnen Projekte rein, kriegen auch viel mehr mit. Wenn irgendwo ein Projekt ins Haus steht und ein RFP reinkommt, dann ist das nicht so, ach ja, ich muss heute abgeben, hätte ich vielleicht auch mit Technologie machen können, sondern dann ist so andersherum die erste Frage, lass uns erstmal mit den Techies sprechen, ob die noch eine andere Lösung haben.
Mir fällt gerade auf, dass wir vielleicht einmal den Begriff RFP erklären sollten.
Ja, das macht Sinn. Ein RFP, also Request for Proposal, das ist eine Angebotsanfrage. Also ein Unternehmen sagt, ich möchte irgendeine Leistung haben, ich möchte eine Rechtsberatungsleistung haben für XY und geht dann auf eine bestimmte Gruppe von Unternehmen oder halt Rechtsanwaltskanzleien zu und sagt, ich möchte diese Leistung einkaufen, macht mir mal ein Angebot, was das kostet, wie ihr das liefern würdet, was so die Themen sind, welches Team ihr dabei habt. Das ist sozusagen wie eine Vergabe. Nur eben aus dem Privatsektor.
Es ist absolut üblich und als großes Beratungsunternehmen bekommt ihr natürlich sehr, sehr viele davon, würde ich jetzt mal annehmen.
Das ist, ja, da haben wir relativ viele. Wir haben natürlich auch klassische Einzelmandate, aber große Themen von der Einführung irgendwelcher Tools über Transaktionen etc., die sind häufig über RFPs, werden diese Leistungen eingekauft. Bisher war es dann manchmal so, dass die Frage, ob es technisch unterstützt werden kann, gar noch nicht so in den Köpfen da war. Es wurde halt klassisch zu Fuß gemacht, weil man es so gelernt hat, weil das der Weg ist, wie Juristen auch arbeiten können. Auch heute kann ich ja auch noch meinen Schriftsatz auf Papier schreiben, zwar nicht mehr einreichen, aber ich kann auf Papier schreiben mit meinem Füller. Aber der Druck, da die Kosten möglichst gering zu halten, weil das ein maßgebliches Kriterium ist, um den Zuschlag zu bekommen, das führt natürlich dazu, dass man mehr Technologie einsetzen sollte, aber auch möchte, weil die blöden Aufgaben fallen nämlich dann auch weg.
Und jetzt mal ganz konkret, du sagst, die denken dann in dem Fall vielleicht auch mal daran, haben wir da vielleicht was, wie können wir das vielleicht angehen? Hast du mal ein Beispiel, was ihr sozusagen machen könntet als Tech-Team, wo dann die anderen Beteiligten aus dem Rotationsprogramm zum Beispiel drauf kommen könnten?
2 Sachen. Klassischer Fall eine Due Diligence, dass da jetzt überhaupt jemand auf die Idee kommt zu sagen, ich habe jetzt hier ein Thema, ich muss eine Vertragsportfolioanalyse machen. Also gar nicht zu sagen Due Diligence, sondern ich muss irgendwelche Verträge analysieren und die dabei nicht den ersten Impuls haben zu sagen, okay, da setze ich jetzt eine Horde Associates oder wissenschaftliche Mitarbeiter ran, die erstmal die Sachen durchpflügen, sondern sofort sagen, Moment, was sind eigentlich meine Datenfelder, die ich extrahieren muss? Was mache ich mit diesen Datenfeldern danach? Wie transformiere ich die sozusagen in welches Produkt? Und dieses Prozessdenken einerseits zu verstehen, okay, das sind meine Schritte, das wird bei uns auch mitgelernt Und das andere ist dann natürlich zu sagen, okay, jeden einzelnen dieser Schritte kann man vielleicht technisch unterstützen. Und dieses Verständnis zu haben, diese Extraktion kann ich mit dem Tool machen oder auf die Art und Weise. Die Transformation dieser Inhalte, die ich extrahiert habe, in ein Berichtformat, in ein Schriftsatz etc., das kann ich mit einem anderen Tool machen. Welches Tool gibt es da? Wen kann ich da ansprechen? Das ist so ein klassischer Fall, wo die Leute einfach das Verständnis bekommen für.
Sag mal, das denke ich mir die ganze Zeit, jetzt wo wir miteinander sprechen. Ich bin ja auch schon lange in der Legal Tech Bubble unterwegs und was man immer mal wieder hört als Thema ist dieses ganze Ding, wird KI uns irgendwann ersetzen? Ja, also vor allem die Anwaltschaft, der bangt ja immer darum, wird KI uns ersetzen? Du arbeitest ja quasi die ganze Zeit mit Juristen und bist sozusagen das Tech-Team in der Organisation. Kommen dir solche Ängste auch entgegen oder wie werdet ihr so betrachtet innerhalb der Organisation?
Die Ängste gibt es definitiv. Ich habe vor 2 Jahren mal einen Vortrag mit einer ketzerischen These angefangen und habe gesagt, wir werden alle arbeitslos. Das fanden die Leute im Raum nicht so witzig, war auch bewusst so gewählt. Heute würde ich es anders sehen. Es gibt viele Bedenkenträger, die sagen, wenn das jetzt die KI macht, was mache ich dann noch? Und da wird es Gewinner und Verlierer geben. Bei jeder Technologie ist das so. Da sehe ich jetzt aber kein großes Problem per se. Es wird genug Arbeit geben, es wird genug neue Themen geben, die kommen. Was wir heute schon sehen, ist zum Beispiel, wenn ich effizienter werde, heißt das nicht, dass ich weniger zu tun habe, sondern es heißt häufig, dass ich qualitativ besser arbeite. Also ich habe auch konkret Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe jetzt 10, 12 Urteile mehr dazu lesen können im gleichen Budgetrahmen und habe dafür eine viel bessere Qualität in meinem Gutachten geliefert, weil ich Einzelteile wie das Zusammenstückeln einzelner Fundstellen, die ich hatte, weil ich das die KI habe machen lassen und nicht selber da stundenlang rumgeschoben habe, wie der Text zusammengefügt wird. Und das ist ein massiver Shift in der Qualität. Und das wird auf jeden Fall ein Teil dieser Effizienzsteigerung sein, dass wir mehr Qualität liefern können. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es auch jetzt mehr Themen geben, bei denen man sagen wird, das hat bisher niemand gemacht, da hat niemand drauf geguckt. Das habe ich einfach laufen lassen nach dem Motto, wird schon gut gehen. Wo man jetzt sagt, okay, wenn ich das aber für einen vorhersehbaren Preis begutachten lassen kann, dann wird es mehr Themen geben, die da auch betrachtet werden. Dementsprechend ist für die, die sich, also es gibt diese Ängste und die sich darauf berufen, ich möchte mein Leben lang Datenfelder aus Verträgen extrahieren, muss ich sagen, sorry, diese Aufgabe wird es nicht mehr geben, morgen, wahrscheinlich wirklich morgen. Auch heute braucht es das nicht mehr so. Dann brauche ich auch nicht so tun, als würde es irgendwie in 2 Jahren kommen. Das ist jetzt schon da. Es nutzen nur nicht alle. Wer sich darauf ausruht und sozusagen sagt, ich will nicht mitwachsen, der hat Pech oder sie hat Pech. Das ist dann so. Aber jeder, der bereit ist zu sagen, ich will eigentlich diesen werthaltigen Teil der Arbeit, das, warum wir alle mal Jura studiert haben, was uns wirklich Spaß macht, dieses Hin- und Her-Überlegen, dieses Argumentieren, das will ich weitermachen und will ich noch viel stärker machen. Für all die brechen goldene Zeiten an, denn dieser Quatsch mit, ich habe die Entscheidung getroffen, ich weiß, wie der Fall zu lösen ist und das dann noch sauber in den Text zu formulieren, da ist ja keine werthaltige Arbeit mehr so richtig. Das ist natürlich schön, da gehört auch ein bisschen Kunstwerk dazu, aber der eigentliche Teil ist ja vorher, wenn ich meine Lösungsskizze geschrieben habe. Und egal bei welchem Fall, ich habe heute noch meine Lösungsskizze auf Papier. Und da sind die Dinge, wo ich mir die Argumente zusammenschreibe, sage, okay, Urteil X, Urteil Y, das gegen das abwägen, das kann man damit vielleicht als Argument ausschließen. Das ist das, was Spaß macht. Aber am Schluss das Ding zusammenzustöpseln, wenn da die KI hilft, dann haben wir doch alle was gewonnen.
Ja, ich glaube, so sollte man das wahrscheinlich betrachten und ich gehe auch davon aus, dass gerade die Jüngeren das auch grundsätzlich so sehen und sich darüber freuen, dass sie zum Beispiel auch heute in vielen Bundesländern bereits heute schon sich nicht mehr eine Sehnscheidentzündung schreiben müssen, weil es mittlerweile doch tatsächlich auch schon E-Examen gibt. Da musste unser eins ja noch 30 Seiten mit der Hand schreiben. Also ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Aber auch die Jüngeren fragen sich natürlich, wie bereite ich mich eigentlich auf eine Welt vor, in der KI immer mehr übernimmt, in der es eben solche Einheiten wie euch auch bei KPMG Law gibt. Was würdest du denn sagen für deinen Bereich vielleicht erstmal? Welche Fähigkeiten, welche Skills sollten aus deiner Sicht heute Juristinnen und Juristen im Legal Tech-Bereich unbedingt haben? Also was sollten sie schon mitbringen und was kann man vielleicht auch on the job bei euch sehr gut lernen?
Also mir sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist Neugier, also einfach Bock haben, neue Sachen zu machen. Und das andere ist so ein bisschen Marathonfähigkeit. Denn ja, man hat Bock, neue Sachen zu machen, aber es geht so schnell, dass sich alles irgendwie gefühlt zwei Wochen später wieder gewandelt hat. Und das ist schlecht, wenn man dann immer auf das nächste neue Pferd aufspringt. Man muss natürlich gucken, dass man auch bei den Themen, bei denen man ist, auch egal wie verlockend die neuen Dinge sind, trotzdem dranbleibt. Und das, glaube ich, sind zwei wichtige persönliche Eigenschaften, die man haben sollte. Das gilt, glaube ich, nicht nur für Legal Tech, sondern insgesamt. Man muss auch kein Techie sein. Ich habe auch nicht als Techie angefangen. Ich hatte keine Ahnung, wie ein Computer funktioniert, als ich angefangen habe in meinem Studium. Meine erste Hausarbeit habe ich auch noch auf Papier geschrieben. Also wirklich auf einen Blog hingeschrieben und habe das dann abgetippt in einem Laptop, den ich mir geliehen hatte. Also ich war weit weg davon, ein Digital Native zu sein. Also ein Smartphone hatte ich auch sehr spät.
Ja, du klingst, als ob du Teil des Problems gewesen wärst.
Ja, das ist durchaus möglich, dass ich Teil des Problems war. Vielleicht bin ich deshalb auch gut darin, das zu lösen, weil ich es verstehe. Ich kann es nachempfinden. Aber diese Neugier, auch in technischen Bereiche einzutauchen, in neue Bereiche einzutauchen und sich auch einfach mal nach Feierabend, am Wochenende etc. damit zu befassen und keine Angst zu haben. Also die meisten Sachen, die ich herausgefunden habe, die habe ich nicht während der Arbeitszeit gemacht. Das gilt in all meinen Tätigkeiten, die ich bisher hatte. All das waren die Gedanken, die danach kamen, die am Wochenende kamen. Und das waren keine schlechten Gedanken. Das war jetzt auch nicht so, dass ich deshalb überarbeitet war, sondern es war einfach so das Weiterentwickeln dessen, was ich gerade mache und die Zukunft zu sehen. Dementsprechend einfach neugierig sein und versuchen, wenn ihr irgendwo was lest oder Podcasts hört, es gibt auch ganz viele Tech-Podcasts, da muss es nicht Legal Tech sein, es kann auch einfach Technologie sein, das einfach mitnehmen und dann ausprobieren. Also das ist einfach die Zukunft vielleicht oder zumindest der heiße Scheiß aktuell.
Also genau, zumindest die aktuelle Zukunft, wenn ich daran erinnern darf. Also wir haben ja schon gesagt, wir haben meinen ersten Arbeitstag für den Legal Tech Verband zusammen verbracht und ich hatte die tolle Aufgabe, einen Marktüberblick zu Legal Tech zu geben. Und in den Tagen davor hat sich alles 100.000 Mal überschlagen. Also es hat gerade sehr resoniert, als du meintest, ja, man sollte offen sein, aber man muss dann dranbleiben, aber man darf auch nicht immer auf das Neueste springen, weil man natürlich sonst sich da auch komplett irgendwie verlieren kann. Das ist aber, glaube ich, ganz interessant, was du sagst, so den Eigenschaften, die man so mitbringen sollte und vielleicht schon immer dabei haben sollte, auch die extra Meile zu gehen, auch mal sich rechts und links weiterzubilden, einfach weil man dafür sich interessiert. Das ist ja immer der beste Antrieb, den man haben kann. Gibt es denn etwas, was ihr dann konkret auch noch tut, um das weiter zu fördern? Also wenn man quasi zum Beispiel noch keinen Techie-Background hat bei euch?
Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also man kann bei uns on the job lernen, also mit den Leuten, die da sind, dass man also sagt, ich werde mit in ein Projekt genommen, ich darf mit Prozessaufnahme machen etc. Dann nehmen wir uns auch die Zeit, den Leuten das Prompten beizubringen. Wir nehmen uns die Zeit, dann auch mit den Leuten zu diskutieren, zu sagen, was hast du am Wochenende oder was hast du für spezielle Vorlieben bei deinem Sprachmodell? Welches Sprachmodell nutzt du gerade etc.? Solche Kleinigkeiten mal in der Kaffeeküche drüber zu diskutieren. Was gibt es gerade für Neues? Das ist immer so on the job, on the fly. Und da sind wir ein Team, das groß genug ist und sehr enthusiastisch ist, das alles zu tun. Ja, also ich kriege auch nicht alles mit, aber jeder kriegt halt in seinem spezifischen Bereich immer was mit und das teilen wir dann auch immer sehr gerne in der Gruppe. Das geht auch sehr einfach. Daneben gibt es natürlich auch dann die Schulungen. Also es gibt Schulungen, wo man sagt, es gibt externe Schulungen, wo man was Spezielles lernen darf, wie zum Beispiel Microsoft Copilot Studio. Da hatten wir in den letzten Jahren auch immer wieder externe Schulungen über Microsoft und das sowas mitzumachen, das ist überhaupt kein Problem, sondern das ist Teil ja auch der Ausbildung. Statt eben den Fachanwaltslehrgang zu machen, gehört dann sowas mit dazu. Daneben aber natürlich auch generell Technologie-Schulungen, BWL-Schulungen, Buchhaltungsschulungen gehören bei uns auch mit dazu. Das ist einfach Teil des Programms. Wir sind ja als Juristen Fan davon, nur mit Text umzugehen. Wir müssen auch ganz viel rechnen, wir müssen Buchhaltung verstehen im wirtschaftlichen Bereich etc. Das hat in vielen Bereichen eine große Auswirkung. Und das hilft dann auch, wenn man Business Case rechnen muss. Mhm. Wenn ich verstanden habe, okay, was sind denn eigentlich Buchungskreise? Was ist ein Business Case? Wie berechne ich den? Was sind einmalige Kosten etc.? Also da gibt es breite Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Und Fachanwaltstitel und Steuerberater sind auch Dinge, die bei uns machbar sind.
Was würdest du jungen Juristinnen und Juristen raten, die sich jetzt aktuell für diese Schnittstelle von Recht und Technologie interessieren?
Ich würde ihnen raten, einmal am Tag einen Chatbot zu benutzen. Egal für welches Thema, wenn es nur ist, welches Rezept mache ich damit? Oder was ich gestern gefragt hatte, war, wie lang muss ich eine Zucchini in meinem neuen Airfryer reinmachen, weil ich es nicht wusste, damit die Zucchini durchwirkt, weil ich schon
auch so bescheuerte Sachen.
Ja, aber das sind so Sachen, die kann ich recherchieren, aber ich habe die Antwort bekommen, sie klang plausibel, es waren 180 Grad, 12 bis 15 Minuten, da habe ich gedacht, gut, habe ich gemacht, hätten 15 sein können, aber war okay. Also so banal das klingt, auch mal eine Frage stellen über den Alltag, die irgendeinem auf der Seele brennt oder sonst was, einfach damit man lernt, wie es funktioniert und wo die Grenzen sind. Also das ist der Tipp, jeden Tag einfach ein Chatbot benutzen. So.
Ich habe auch noch einen Tipp tatsächlich zu jeden Tag einen Chatbot benutzen, und zwar aus dem kulturellen Bereich. Wenn ihr das nächste Mal in einem Museum seid und ihr euch so richtig alte Ölschinken angucken dürft, da ist es tatsächlich super spannend, mit ChatGPT oder Claude oder was man eben zur Hand hat, sich die Dinge erklären zu lassen, so richtig für Dummies. Wenn man wirklich keine Ahnung hat, einfach so, explain it to me like I'm five. Es ist richtig cool. Also ich nehme auf jeden Fall von dir auch einfach mit, sozusagen so Technologie Teil des Alltags werden zu lassen, dass es einfach harmonisch zusammenwirkt.
Genau, und das gehört dazu. Also Technologie ist da, sie geht auch nicht weg, sie muss auch nicht weggehen. Und das soll halt einfach natürlich im Gedankengut da sein, zu wissen, da ist Technologie, ah Moment, ich habe ein Thema, kann ich das nicht mit Technologie lösen oder kann mir Technologie nicht helfen? Ich habe einen Saugroboter. Ich habe mich lange dagegen gewehrt und heute denke ich mir, wie blöd war ich denn eigentlich, keinen Saugroboter zu haben? Wieso blöd war ich denn, wie engstirnig war ich, mich dagegen gewehrt zu haben? Ich habe einen Hund mit schwarzen Haaren, das ist ein Labrador. Und ich habe ein Haus mit weißen Fliesen. Ich war nicht der Verantwortliche für diesen weißen Fliesen, aber das ist die dümmste Kombination, die man sich vorstellen kann. Er ist wirklich, dieser Saugroboter, der läuft dreimal am Tag, damit es halbwegs sauber aussieht. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Das ist sowas Dämliches, muss ich einfach so sagen. Und heute habe ich gemerkt, ja, okay, ist okay. Und mittlerweile geht das in den Alltag über. Ich kann meinen Backofen, kann ich über mein Handy anmachen. Wenn ich unterwegs bin und die Kinder brauchen was zu essen und ich weiß, es wird spät, mache ich es vorher in den Ofen und es ist fertig, wenn ich zu Hause bin, wenn ich sie abgeholt habe. Also das sind Spielereien vielleicht, aber es macht dann doch nochmal ein bisschen das Leben leichter. Aber ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Technologie in den Alltag integrieren, ja, ist ganz wichtig, aber es ist dann auch ab und zu mal wichtig, dass man zum Beispiel mal eine halbe Stunde spazieren geht, ohne Kopfhörer im Ohr, ohne irgendwas, ohne ein ChatGPT, ohne irgendwie Podcast, ohne andere Menschen oder vielleicht mit anderen Menschen und sich unterhält, aber keine Technologie verwendet. Weil viele gehen ja joggen und haben Kopfhörer im Ohr, viele gehen spazieren, haben Kopfhörer im Ohr etc., dass man da die Technologie integriert in den Lebensalltag, ja, aber sich dann bewusst auch ab und zu mal ausschaltet. Das ist auch ganz wichtig, damit man auch wieder lernt, wo Grenzen von KI sind. Habe ich aus meinem Alltag, kann ich dir sagen, ich habe ganz schnell angefangen, KI zu nutzen, fand das mega, habe das bei allem benutzt. Kam dann ganz häufig an Punkte, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich die Antwort gefällt mir nicht so richtig und habe dann rumgepromptet und versucht, das zu optimieren. Stattdessen habe ich jetzt eine andere Lösung. Es gibt Aufgaben, habe ich gelernt, welche, da nutze ich keine KI, sondern da versuche ich einfach selber die Lösung zu finden. Da mache ich kein Sparring etc., sondern ich versuche eine Lösung zu finden auf dem Blatt Papier oder beim Spaziergang oder sonst wie. Und dann frage ich vielleicht einen Chatbot, wie er das bewertet, ob er das tackeln kann in irgendeiner Form, zu sagen, ah, da hast du einen Fehler gemacht oder da ist eine unlogische Stelle. Aber dass wir auch nicht aufhören, selber zu denken, das ist ganz wichtig und auch mal ohne Technologie für uns alleine sind.
Das war so ein schönes Schlusswort. dass ich das jetzt einfach als Message behalten möchte und vor allem eins berücksichtige, nämlich das Ausschalten. Denn wir schalten jetzt hier einmal gleich das Mikro aus und wir beenden diese Aufnahme. Es hat mich aber sehr gefreut. Ich glaube, man hat einen guten Überblick bekommen, was ihr macht, was du machst und wie KI deines Arbeitsalltags, deines normalen Alltags ist, aber eben auch, wo sie vielleicht heute und morgen noch nicht eingesetzt werden kann. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Michael Roth.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.